Ganz schön kalt, das Cold Open dieses Mal. Punkt, Punkt, Punkt. Dann der nächste Satz fängt wieder klein an. Nicht nur, weil wir schon lange nicht mehr gepodcastet haben, Julian, sondern uns erstmal warm laufen müssen. Zwinker-Smiley.
Ich liebe, dass du die Punkte mitgenannt hast. So gut.
Dies ist eine Vorlesung.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1111. Der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Unser Thema heute ist eine Reise in die Vergangenheit, und zwar mit der Archäologie. Wir erklären unser Konzept nicht mehr, denn wenn ihr unser Konzept nicht kennt, dann hört ihr unseren wunderbaren Channel-Trailer, den ihr da findet, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Julian, und meinen wunderbaren, unerreichten, einzigartigen Podcast-Kollegen Daniel. Daniel, sag hallo.
Hallo, ich bin der Daniel. Hallo.
Wir sind aber heute nicht alleine. Wir haben uns einen wunderbaren Gast geholt, denn alleine könnten wir gar nicht über Archäologie reden, denn ich persönlich weiß nichts davon. Wir haben den Enneko dabei. Enneko, herzlich willkommen.
Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, natürlich. Wir haben dich gerne hier. Wir haben drei Fragen für dich, um damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Keine schwierigen, keine Angst. Wer bist du, ist die erste.
Ich bin Enneko Moritz. Mauritz, nicht Moritz, Mauritz.
Gut. Vorstellungen mit vollem Namen sind immer seriös, sehr gut.
Willst du noch was zu dir sagen? Irgendwie, was ist deine Lieblingsfarbe zum Beispiel?
Oh, ich habe immer als Kind immer gelb gemocht, aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, dass gelb eigentlich ein bisschen, naja, nicht wirklich schön ist.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gelb ist die Farbe der Archäologen, oder?
Ich wollte gerade das Gleiche sagen.
Es überhaupt, also was, jetzt müsst ihr das aber mal erklären.
Ja, Erde.
Ja, aber so gelb und vergilbt,
ja.
Das klingt schon wie gelb. Und es ist ein vergilbtes Gelb ist...
Was habt ihr denn für Assoziation?
Hä, ein vergilbtes Gelb ist so ein Ocker und Archäologie, ja. Ist alles Ocker, weil man gräbt so im Sand und so. Das passt doch total gut.
Naja.
alles so zwischen grün, braun, gelb so.
Also die ganzen Erdfarben, oder wie?
Das sind für mich Archäologenfarben.
Ja, unser Punkt ist, dein Pfad war vorbestimmt, wenn du gelb möchtest.
Ja, deswegen, ja, maybe, vielleicht. Jetzt ist ja gerade die...
Exposed.
Ich habe ja meine Lieblingsfarbe geändert. Also ob ich jetzt noch so gut zur Archäologie passe, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, du kommst ja jetzt nicht mehr raus.
Ja,
Mist. Jetzt studierst du es.
Okay, deine neue Lieblingsfarbe veröffentlichen wir dann exklusiv über unseren Twitter-Account. Also schaut da mal vorbei, Leute. Genau, gehen wir mal über zur nächsten Frage. Was studierst du und warum überhaupt?
Wegen Geld. Das wär das falsche Studienfach dafür. Nee, ich studiere Geschichte und Archäologie. Geschichte ist bei mir im Hauptfach und Archäologien studiere ich im Nebenfach. Da ist die Unterscheidung wichtig. Archäologien, denn wir haben in Mainz, ich glaube, 5 Fächer gerade, wo man sich halt archäologisch betätigen könnte. Soll ich die einmal für euch einmal aufzählen oder habt ihr die danach direkt vergessen?
Wenn du die parat hast, hause raus.
Also, wir haben die klassische Archäologie, wir haben die christliche Archäologie und die byzantinische Kunstgeschichte, das ist einfach. Wir haben die Vor- und Frühgeschichte, wir haben die vorderasiatische Archäologie und wir haben die biblische Archäologie. Das sind die 5, die man in Mainz studieren kann. Und da ich das im Beifach mache, habe ich mir 3 davon aussuchen müssen, beziehungsweise 2 davon wirklich ausgesucht. Das war bei mir dann die christliche Archäologie, byzantinische Kunstgeschichte und die Vor- und Frühgeschichte. Und genau.
Ja, ich habe sie direkt vergessen.
Ja.
Du hast recht.
Nice, sehr, sehr gut.
Ja.
Nö, also ich finde das schon eine Leistung, die so aus dem Stegreif aufzählen zu können.
Ja,
also vermutlich nicht, wenn man da studiert, aber. Ja.
Ist schon Skill, ja. Okay. Also du hast den Test schon mal bestanden. Und da zielt auch die nächste Frage drauf ab. Warum hältst du dich denn für einen Experten?
Das, weil ich viel gelesen habe und viel dazu gearbeitet habe. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Experte bin. Ich weiß nicht, warum wir mir das jetzt irgendwie in den Kopf
werfen. Expertenstatus ist ja was man von anderen zugeschrieben bekommt.
Ja,
und wir
dann,
schreiben
ja.
dir den zu und fragen dich dann einfach, warum wir dir den zuschreiben. aber du, darf ich gerade noch eine extra Frage einwerfen?
Gerne.
Und zwar hast du gerade im Vorgespräch gesagt, du bist gerade in Warschau. Wie kommt's?
Das ist nur wegen Praktikum. Das hat jetzt nicht viel mit der Archäologie zu tun. Das ist, ja.
Okay, cool. Aber schon innerhalb des Studiums noch ein Praktikum.
Ja, innerhalb des Studiums, ja. Von der Geschichte aus.
Finde ich immer cool, wenn man es schafft, an ein Auslandspraktikum ranzukommen, ist natürlich nochmal extra geil.
Yes.
Nice, also. Okay, dann kommen wir zur nicht forschungsrelevanten Einleitungsfrage. Ist jetzt nicht wichtig für die Forschung, aber es schon, muss man auch mal stellen. Man muss auch mit der Einleitung ein paar Fragen aufwerfen. Und ich möchte euch fragen, schaut euch doch mal um in dem Raum, in dem ihr euch gerade befindet, in dem Zimmer, in dem ihr sitzt. Was ist das älteste Ding in diesem Zimmer? Während ihr euch noch umschaut, kann ich ja einfach mal ganz dreist meine eigene Frage als erster beantworten. Ich sitze tatsächlich im Kinderzimmer meines Schwagers, weil wir bei den Eltern meiner Frau zu Besuch sind. Ich mache heute Homeoffice hier. Und das ist ein bisschen schwer gewesen für mich, weil das nicht mein Zimmer ist. So, und ich habe mich aber umgeschaut. Und was ich gefunden habe, und das ist richtig, richtig geil, ich bin richtig happy darüber, ist die Packung des ersten Game Boy Advance. Und ich habe keine Ahnung, wann der erste Game Boy Advance rauskam, aber ich werde es recherchieren. Bestimmt schon ein bisschen her. Ich drehe gerade hier die Packung in meiner Hand um.
Warum ist die Packung 2001. noch da?
Ja, das ist die Packung. Ich mache euch ein Foto davon. 2001. Hinten drauf ist auch ein richtig geiles Bild, wo jemand zwei Nintendo Game Boy Advance an das Nintendo GameCube angeschlossen hat und das als Controller benutzt. Das ist Vogelwild. Ich mache ein Foto davon. Das ist richtig dope.
Genau, in der Zwischenzeit frage ich nochmal Ineko, also du bist ja jetzt unser Experte für Archäologie, ist das schon Archäologie? Hat er da schon ein Artefakt gefunden, was du untersuchen könntest?
Jetzt nicht wirklich. Also
hätten wir es im Garten vergraben müssen, wäre es dann ein archäologischer Fund, wenn wir es dann wieder ausgegraben hätten.
Wie lange dauert es noch?
Glaube ich, eine schwierige Unterscheidung teilweise, vor allem wenn es jetzt sozusagen um die letzten Jahrhunderte geht. Weil man kann ja theoretisch, also wo ich jetzt auch gerade in Warschau bin, da kann ich vielleicht eine spannende Sache zu erzählen. Ich bin hier in Warschau und ich hatte jetzt auch wegen meiner Arbeit gerade dann mit den mit einem neuen Museum hier zu tun, dem Museum zum Warschauer Ghetto. Und dort, dieses Museum hat auch archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Und zwar nämlich hier direkt in der Stadt. Ist euch der Warschauer Ghetto und die ganze Geschichte dazu noch ein Begriff?
Ja.
Okay, ja. Genau. Und also als es dann halt eben zu dem Aufstand kam, den Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto, im Zuge dessen wurden halt mehrere von den Bunkeranlagen, die die Widerstandsgruppen aufgebaut hatten, die wurden zerstört. Und einer dieser Bunker halt eben, der ist sozusagen zusammengefallen und den haben die jetzt in einer archäologischen Ausgrabung halt eben wieder versucht sozusagen auszugraben. Und dann halt dort haben sie dann eine ganze Menge an verschiedenen Altgegenständen und sowas gefunden. Und das ist halt sozusagen auch dann, sowas ist halt dann auch Archäologie eigentlich eine Zerstörung, eine konzentrierte und geführte Zerstörung, um dann halt eben Sachen herauszuholen, mit denen man dann halt eben was anfangen kann, die man sozusagen dann an einer Fragestellung untersuchen kann.
Okay, krass.
Ja, direkt
Daniel, was gelernt. Was hast du konzentriert zerstört in deinem Zimmer, um das älteste Ding zu finden? Oder sag einfach, was das älteste Ding ist. Das geht
ich habe gar nichts konzentriert zerstört. ich musste gar nicht lange umgucken, weil ich habe hier hinter mir nämlich eine Bilderwand und ich muss kurz klein wenig ausholen. Ich habe mich so überlegt, ja, wo kann man denn heute noch investieren? So. Was kriegt man heute noch günstig, was vielleicht bald mal was wert ist? Und da habe ich so gedacht, ja, ganz viele Leute, so die alten Meister halt, Van Gogh, Bilder und so, ja klar, die sind ja halt heute schon teuer, die kann ich mir nicht leisten. So. Und wenn, dann würde ich sowieso nur Tomatensauce drüber schütten.
Das stimmt.
Aber ich habe mir gedacht, warum nicht mal auf das gehen, was alle übersehen, den Bilderrahmen. Und es gibt bestimmt auch seltene Bilderrahmen, die irgendwann dann viel wert sind, weil, oh, in diesem Bilderrahmen hat man so dieses krasse Bild gesteckt oder, oh, das ist ein, weiß nicht, ein seltenes Material oder sowas. Aber das wird halt oft übersehen und ich glaube, da gibt es noch was zu holen. Da gibt es noch Investitionsmöglichkeiten, wie man da günstig an was rankommt und irgendwann werde ich dann reich mit Bilderrahmen. Und ich auf jedem Flohmarkt kaufe ich mir jetzt immer neue Bilderrahmen. Und unter anderem habe ich hier, glaube ich, so einen richtig alten. Und ich glaube, der ist auch alt, weil das Bild da drin auch alt ist. Aber ich kann es nicht richtig datieren. Also da müsste ich vielleicht mal auch Eneko fragen, ob wir da so eine Radiokarbonmethode irgendwie mal anwenden können und mal rausfinden können, wie alt das Ding wirklich ist.
Ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwo eine Jahreszahl drauf.
Also ich schätze mal so, schon so 30, 40 Jahre ist das
alt. Eine Schätzung brauche ich jetzt schon, Daniel.
Ja, 30, 40 Jahre würde ich sagen. Ich mache auch ein Bild.
40 Jahre, also so alt wie du.
Danke.
Hast du den zur Geburt geschenkt bekommen, oder?
Nee, ich habe den, wie gesagt, gekauft. Und für mich ist es ein Investitionsobjekt, weil ich erwarte, das ist eine seltene Form von einem Bilderrahmen, dass das älter ist und dass das was wert ist.
Okay, alles klar. Dann bin ich mal gespannt, den Bilderrahmen zu sehen. Ihr könnt natürlich unseren Twitter-Account checken. Wir posten euch sowohl den Game Boy Advance als auch den Bilderrahmen. Eneko,
ja.
Wie sieht's aus bei dir? Altes Ding in deinem Zimmer.
Da ich ja gerade in einem Wohnheim bin, wo ich eigentlich sonst nicht viel von mir selbst habe, hatte ich kurz Probleme damit. Aber jetzt habe ich ein Objekt gefunden, was sich dann doch wahrscheinlich so als das Älteste herausstellt. Das habe ich aber selbst mitgebracht. Das ist ein Handtuch. Und zwar ein Handtuch von dem Pillehuhn. Das war damals irgendwann in den grauen Vorzeiten. Ich glaube, eine Cartoon-Serie oder sowas. Und da ist so alt, da steht sogar noch drauf: Made in West Germany. Das ist
geil. Ja, aber das finde ich fun.
Mein ältestes Objekt.
Sehr, sehr gut. Hast du das von deinen Eltern
irgendwie gesnatcht? Ja, das habe ich von meinem Vater
gesnatcht, oder? Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. So macht man das mit Handtüchern, wenn man irgendwo hinzieht. So habe ich es auch gemacht. Ursprünglich. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, wir können nicht immer so alte Handtücher haben, wir brauchen jetzt farbkodierte Handtücher für unser Bad.
Ui.
Naja, jetzt bin ich erwachsen. An dem Punkt ist man erwachsen, wenn man farbkodierte Handtücher hat. Gut, cool. Dann haben wir jetzt eine Menge cooler, ältester Dinge und Eneko, wenn du uns auch ein Foto machen wollen würdest, wäre das super schön. Dann können vom wir das Handtuch nämlich komplett als Serie posten. Ja, genau.
Ja, mach ich.
Das will man schon wissen. Dann kommen wir jetzt aber auch zu was weniger Spaßigem, was Schlimmem in der Welt, nämlich den Vorurteilen. Wir haben Vorurteile zum Thema Archäologie, da wollen wir ehrlich mit uns selber sein.
Das habe ich Daniel, schon gehört.
Daniel, hast du ein schlimmes Vorurteil, mit dem du Eneko konfrontieren möchtest?
Eneko, es tut mir leid. Ich halte nicht viel von Archäologie.
Deswegen?
Das ist ein sinnloser Bereich der Wissenschaft, der uns aktuell nicht weiterbringt. Immer dieses alte Zeug. Also was bringt uns das für die Probleme von heute?
Wow.
Wow.
Junge, Junge. Alles aber.
Hui, 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 hui.
Ich hoffe, du kannst das entkräften. Bitte entkräfte mich. Bitte, Eneko, bitte.
Na, also ich... Das ist auch irgendwie das, was ich bei Geschichte dann immer wieder erklären muss. Warum soll man denn jetzt sozusagen in die Zeit zurückgucken, um dann für heute irgendwas zu machen? Und weiß nicht, zum einen ist es... finde ich, gibt es viele Erkenntnisse, ein großer Erkenntnisgewinn da, wenn man sozusagen einmal sich anschaut, wie die Menschheit bzw. die einzelnen Gruppen, wie die schon mal was gemacht haben, ob die vielleicht schon mal ähnliche Sachen gemacht haben zu heute, ob es da Verbindungen gibt, die man herstellen kann. Zum anderen, finde ich, ist es aber auch einfach ein Erkenntnisgewinn an sich. Es ist irgendwie wichtig, weiß nicht, für alle Menschen ist es wichtig, vor allem nicht nur für Menschen, sondern für, ja doch, für ganze Staaten wird es irgendwann wichtig, woher man kommt und was man da so für Narrative hinsetzt und dass diese Narrative auch manchmal falsch sein können und dass diese Narrative auch manchmal sehr viel Schaden anrichten können und dafür braucht es gute Geschichts- und Archäologiewissenschaft, um dem was entgegenzusetzen.
100%, ja. Bin ich ganz, ganz bei dir.
Du hast mich überzeugt.
Ist auch tatsächlich super, ist super, dass du in dem Fall auch Geschichte studierst, glaube ich, weil wie du gesagt hast, das sind so die typischen Dinge für Archäologie und Geschichte wahrscheinlich dann auch. Ich habe mir überlegt, oder ein Vorurteil, was ich einfach mit mir rumtrage zum Thema, ist, dass in der Archäologie anhand von sehr wenigen Funden sehr viel spekuliert wird.
Oh, ja.
Also mein Go-To-Beispiel ist irgendwie so, man findet so drei Dinosaurierknochen und sagt dann, ja, so haben die Dinger ausgesehen, aber das weiß man gar nicht.
Ja, das ist echt teilweise ein bisschen schwierig. Also das heißt schwierig, aber es ist... Man muss die Dinge, die man findet, halt teilweise dann auch sehr stark in das einbetten, was man auch sonst noch gesehen hat. Also wenn es jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ein paar Keramikscherben halt eben sind, so an sich alleine sagen die halt nicht viel aus. Beziehungsweise, und dann muss man aber sozusagen dazu nehmen, wo habe ich die gefunden, wie habe ich die gefunden, wo gibt es Vergleichsobjekte, wo wurde schon mal auf woanders auf der Welt was Ähnliches halt untersucht. Und das ist sozusagen das, was die wirklich zur Archäologie dann auch gehört, den gesamten Kontext halt irgendwie mit zu beachten. Weil ohne den kann man halt, egal, und dann, wie gesagt, dann ist es halt echt so, dann findest du drei Keramikscherben und dann kannst du daran, was weiß ich, für eine Geschichte erzählen, aber der Kontext fehlt dann halt eben.
True.
Ich finde, alles Spannende, das ist mein nächstes Vorurteil, alles Spannende wurde schon ausgegraben. Also da gibt es einfach nichts mehr in der Archäologie.
Ja, wenn man halt eben sozusagen, muss man gucken, wo man Interessen dran hat oder sowas. Also jetzt letztens, ich habe es gerade vor 3 Tagen gesehen, wurden, ich glaube, im Norden von Rom wieder irgendwie 26 etruskische Statuen, Bronzestatuen ausgepackt, von denen man halt eigentlich keine mehr erwartet hat und von denen man gedacht hat, man hätte jetzt alle gefunden. Plus irgendwie, was weiß ich, irgendeine Tausenderzahl an Gold- und Silbermünzen und sowas. Also wenn man ein Interesse an den Sachen hat, die kann man immer noch finden, aber es ist, ich meine, in Mainz allein, wir kommen ja irgendwie alle aus Mainz, da muss man ja eigentlich nur irgendwo mal ein paar Bauarbeiten anstellen und man findet direkt wieder irgendwas, was da im Boden herumfliegt und so. Also die
oh, da habe ich ein Bonusvorurteil.
Bonusvorurteil.
Ja, in Mainz kann man nicht bauen, dann kommen immer gleich die Archäologen und nerven.
Ja. Also das ist kein Vorurteil, was heißt nerven?
Also es war.
Hält auf.
Was aber hier hält auf?
Muss halt sein. Ja.
Muss sein. Also ich habe auch ein bisschen bei der Landesarchäologie Mainz gearbeitet. Das sind die halt eben genauso was machen. Und dann war halt irgendwo ein Neubaugebiet, irgendwo Steinbockenheim oder sowas. Und dann hieß es halt, wollten die natürlich da bauen. Und dann war aber okay, nee, jetzt müssen erstmal die Archäologen ran. Und die brauchen halt ihre Zeit, das sind nicht so viele. Und dann haben wir da halt eben verbracht, weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie so 2 Monate verbracht. Und haben dann halt eben dort eisenzeitliche Müllgräben, beziehungsweise ja, Müll ausgegraben, den die damals weggeschmissen haben. Und das ist halt, ja, das frisst immer viel Zeit. Und dann noch schlimmer wird es, wenn es irgendwas Spannendes gefunden wird, weil dann alles nochmal viel länger dauert.
Das entkräftet, glaube ich, auch schon mein zweites und letztes Vorurteil zum Thema, aber ich trage es euch trotzdem noch kurz vor. Mainz ist dafür echt kein gutes Beispiel, aber ich habe das Vorurteil, dass man als Archäologe die ganze Zeit frustriert ist, weil man mit einem ganz kleinen Pinsel tagelang Staub wegpinselt von ganz kleinen Dingen und dann feststellt, war doch nichts, habe nichts gefunden.
Wenn man schon den Pinsel auspackt, dann ist man sich eigentlich sicher, dass da jetzt was Besonderes drunter ist. Also
Achso, okay.
Ja, weil den Pinsel habe ich jetzt zum Beispiel gehabt. Normalerweise ist die archäologische Arbeit meistens verknüpft mit Schaufeln und Spitzhacken. Pinsel habe ich zum Beispiel gehabt, da war ich in Sizilien für 2 Monate und habe dort auch eine Ausgrabung mitgemacht. Und das war halt eben dann dort, wenn man dann angefangen hat, Knochen bzw. menschliche Knochen rauszuholen, dann zu versuchen, dass die halt irgendwie an einem Stück bleiben, erhalten bleiben. Und genau, das war dann sozusagen die Pinselarbeit. Aber normalerweise ist es meistens Schaufel und
Spitzhacke.
Ja, Spitzhacke.
Weißt du, was mir gerade auffällt, Julian? Man sagt ja immer, Geografen reisen so viel, also wir beide in unserem Fach. Aber ich habe das Gefühl, die Archäologen reisen noch viel mehr.
Du hast schon so viel erzählt. Die machen richtig gute Werbung für den Job. So. Ist richtig geil, kommt richtig viel rum, findet was. Ist schon cool.
Also das stimmt auf jeden Fall. Irgendwie, dass das Rumkommen ist so noch so was am meisten oder was noch ziemlich viel Spaß macht. Also man weiß nicht, in der Archäologie bei uns kam erst zum Beispiel, wir haben irgendwie viel Kooperation auch mit in Israel selbst, wenn man da irgendwie mal hin möchte, in halt Griechenland, wenn es jetzt um die christliche Archäologie und sowas geht. Und dann aber noch natürlich halt in Rom und sowas. Also da kommt man auf jeden Fall schon mit rum.
Okay, mach dich gefasst auf mein letztes Vorurteil. Und es ist tatsächlich schon öfters gefallen. Ich habe es im Vorgespräch gesagt. Julian hat es gerade eben auch erwähnt. Man hat halt so ein paar Sachen, halt wirklich Vorurteile über Archäologie. Archäologie ist halt einfach nur Ägypten, Dinosaurier und Neandertalerknochen.
Das ist das Vorurteil.
Das ist das Vorurteil. Es gibt, das sind halt die Themen und ja, der Rest ist so ein bisschen egal oder ja, wird gar nicht wahrgenommen.
Dass die Deutschen eigentlich fast nur irgendwie meistens sehr sau viel in Italien und sowas machen und halt in Vorderasien. Ich weiß gar nicht so. Ich weiß von meiner Uni, also von der JGU, dass die gerade auch nicht viel in irgendwie Ägypten macht. Das sind halt aber auch dann alles eigentlich nicht archäologische Sachen, sondern zum einen Ägypten geht meistens in die Ägyptologie selbst und Dinosaurier sind halt eben dann Paläontologie. Das ist dann sozusagen nochmal, gehört also quasi theoretisch gar nicht mal so richtig so zur Archäologie dazu. Also da ist schon irgendwie wichtig, die Sachen zu unterscheiden. Aber weiß nicht, wenn man das so will, dann kann man natürlich dann auch sozusagen sich nur für Dinosaurier und sowas interessieren, aber Archäologie ist halt, weiß nicht, wie Geschichte, auch einfach alles, was man sozusagen, wenn man da genug Forschungsinteresse dran hat. Also weiß nicht, für mich zum Beispiel, ich habe nie irgendwelche Dinosaurier ausgegraben und ich habe auch noch nie irgendwas mit Ägypten zu tun gehabt. Und das kann man, glaube ich, auch, kann ich von vielen Archäologen sagen oder Archäologinnen, dass da wahrscheinlich auch so bleiben wird und die nie irgendwie viel damit zu tun haben werden. Also ich weiß nicht, das kommt halt ganz bekannt, wo ja die Interessen, die eigenen bestehen.
Das ist doch mal sauber widerlegt, indem man sagt, sorry, sind andere Disziplinen. Sehr, sehr gut. Schön. Dann lasst uns doch mal gucken auf das, was tatsächlich in der Archäologie passiert oder in Ennekos Studium im Speziellen passiert ist. Die Hausarbeit war es, ne? Ja. Über die wir heute reden wollen. Daniel, hast du ein paar Grundlagen für uns vorbereitet? Du bist der Mann fürs Grunde.
Okay. Grundlage. Du hast die Hausarbeit an der Johannes Gutenberg Universität Mainz geschrieben. Ganz wichtig, der Bindestrich nach Johannes Gutenberg.
Ja.
Bindestrich Universität. Das war im Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. Musikwissenschaften, okay, klären wir gleich. Abteilung Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte. Und die Art der Lehrverstandung war eine ausgewählte Beispiele spätantiker Sarkophagenplastik, 3. bis 5. Jahrhundert. Sounds oddly specific und irgendwie nicht nach einer Art. Also ich hätte da irgendwie jetzt da Vorlesungen oder Seminar oder Praktikum oder sowas.
Und das Ganze klingt mir eher nach einem Thema, was da jemand reingeschrieben hat. Sommersemester.
Art der ja, ich habe die 2022. am 30. September abgegeben.
Und du hast es ganz frisch im Sommersemester 2022. Hattest du diese Art der Lehrveranstaltung? Wir wissen ja bis jetzt nicht was, das kannst du gleich nochmal auflösen, aber die Arbeit ist ganz frisch.
Ja, das ist cool. Ist sehr, sehr frisch.
Okay, nochmal Musikwissenschaft, also warum ist da Musikwissenschaft drin?
Weil das eigentlich, weil das Institut halt Kunstgeschichte und Musikwissenschaften heißt, also die Gründe weiß ich nicht dazu genau. Da muss man wahrscheinlich gucken, wie da die Institutsgeschichte selbst aussieht, das ist ja auch immer so ein spannendes Ding, aber es geht halt vor allem um die Kunstgeschichte und hier halt dann vor allem um die christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Und da ist halt das, warum das Musikgeschichte, weiß ich auch nicht, Musikwissenschaft ist halt einfach da drin.
Heißt, du hast mit Musikwissenschaftlern jetzt nichts am Hut, so ihr habt keine Schnittmenge, ihr redet nicht mit. Ja, okay, ja, kann ich schon nachvollziehen. Also es ist manchmal auch so, dass Institute irgendwie mehrere Dinge abdecken und dann man nicht so viel miteinander zu tun hat, selbst am gleichen Institut.
Ist das vielleicht auch ein bisschen schade, weil jetzt, also ich habe jetzt meine Arbeit ist eigentlich gar nicht so wirklich so, dass irgendwie archäologische, was ihr euch vielleicht meistens vorstellt. Das ist halt irgendwie ein bisschen dann doch. Ja, auch die Objekte, die wir jetzt haben, die sind schon seit mehreren Jahrhunderten ausgegraben und haben auch an sich eigentlich eine eigene Geschichte immer. Da war nicht viel mit irgendwie mal ins Feld gehen und sowas und mal untersuchen dort. Also, ja.
Ja, das stimmt einerseits, aber andererseits, ich habe es ja schon gelesen und ich fand es eigentlich tatsächlich sehr spannend und irgendwie cool. Und ich finde auch cool, mal zu zeigen, dass man sich auch mit sowas beschäftigt. Also finde das schon ganz gut. Und flüssige Überleitung. Eneko, würdest du uns einen kleinen Impulsvortrag geben? Würdest du uns mal so durchführen? Was hast du gemacht? Worum geht's in der Arbeit? Hol mal die ZuhörerInnen ab. Sag mal Bescheid.
Dann versuchen wir das jetzt einmal. Also meine Arbeit selbst, wie gesagt, das Seminar ging zu den ausgewählten Beispielen spätantiker Sarkophagplastik aus dem 3. und 5. Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht, wo ich dann anfangen soll. Also so spätantik, 3. 5. Jahrhundert, das war Rom, aber schon die Narrative sind immer so, ja, da war Rom im Abstieg begriffen und sowas. So die Zeit, 3. Jahr, beziehungsweise 4. Jahrhundert, das war so die Zeit, wo dann Konstantin der Große, der sagt vielleicht noch ein paar Leuten was, der hat dort hat gegen das Römische Reich nochmal vereint und hat da war auch ein großer Christenfan, kann man so sagen, glaube ich. Und ja, in der Zeit war es halt so, okay, wir haben jetzt, vorher war Christentum jetzt nicht sonderlich angesehen oder hoch angesehen bei den Römern, aber nach der Zeit, beziehungsweise nach 315 nach Christus, das sogenannte Toleranzedikt, was wohl, weiß nicht, wo ich auch mal gesehen habe, dass der Begriff eigentlich nicht so der korrekte ist, aber wir benutzen den einfach mal gerade hier. Da war es dann so, dass danach Christentum als Religion toleriert worden ist und nach der Zeit war es dann auch so, oder beziehungsweise nochmal zurückgegriffen, die Leute hatten, oder die hatten vorher große Lust daran, wenn sie gestorben sind, sich in Sarkophage zu packen. Und das gehört halt auch zu so einer, das ist so eine christliche Art, sich zu bestatten, also diese Körperbestattung, der ganze Körper in so einem Sarkophag gepackt und dann weg, das ist halt was sehr Christliches. Und war es aber jetzt noch so davor, vor dem Toleranzedikt, dass da größtenteils noch sehr viele Pagane bzw. Symboliken auf diesen Sarkophagen drauf war. Sozusagen, die hatten eine Frontseite und dort wurde dann Symbole und Motive und sowas reingehauen, um dann halt sich selbst durch den so sein Weiterleben, sein Endleben dann zu gestalten. Und zu den Durchzugssarkophagen, beziehungsweise die Durchzugsszene, die beschreibt hier die Szene, die ist eigentlich allen bekannt, nur nicht unter dem Namen. Das ist, wenn Moses das Rote Meer teilt und die Israeliten hindurchkommen und dann das Meer über den Ägyptern oder den, unter, ich glaube, das kennt ihr alle, zusammenfällt. Das ist die Durchzugsszene. Diese Szene findet sich teilweise in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, also noch in der Zeit, wo das Toleranzedikt gerade gestartet ist oder wo das gerade in Kraft getreten ist. Es findet sich das halt teilweise schon auf Sarkophagen wieder, aber immer nur in einem kleinen Bereich. Dann, beziehungsweise in so einem kleinen Eckpunkt, das heißt, es ist nicht sonderlich groß und ist auch nicht sonderlich bestimmt und prägend. Aber dann ist es halt so, dass dann mit der 50 Jahre später, 60 Jahre später, mit der theodosianisch-valentinischen Zeit, theodosianisch-valentinisch meint hier einfach nur die Kaiser, die da geherrscht haben, die Durchzugsszene zu einem, also die nimmt dann plötzlich die komplette Frontseite des Sarkophages ein. Das heißt, die gesamte Frontseite ist eingenommen und gliedert sich immer in verschiedene, sozusagen, es ist eine chronologische Reihenfolge, die da passiert. Mit links kommen die Ägypter raus, in der Mitte werden sie sozusagen von den Wassermassen erfasst und sterben alle. Und rechts sieht man die Israeliten, wie sie weiter ins gelobte Land gehen. Und dass sozusagen die Durchzugsszene plötzlich dann auf dem gesamten Frontseite zu sehen ist und warum das so ist und welche Motive dahinter stecken, da haben ein paar Forscher, Wissenschaftlerinnen schon zu geforscht und haben unterschiedliche Ideen gehabt und ich habe diese Ideen mir einmal angeschaut und habe die nochmal in eine neue, ich habe die nochmal mir neu angeschaut und nochmal neu bewertet und guckt, was sich sozusagen dann in letzter Zeit getan hat und war jetzt ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon reicht.
Nee, es ist super, ist super. Ich glaube, das ist
Das ist
ein
halt
total
ziemlich,
guter
ja.
Punkt, damit wir einsteigen können. Ich steige mal direkt ein, indem ich mich als dumm zu erkennen gebe. Ich habe deine Überschrift gelesen und wenn man irgendwie, ne, ich bin nicht im Thema und wenn man so eine Überschrift liest, dann denkt man sich irgendwie was. Und ich dachte zuerst, bevor ich angefangen habe, das wirklich zu lesen, Durchzugssarkophag bedeutet, das ist ein Sarkophag und der ist irgendwie schick geschmückt und der wird durch die Welt getragen, damit alle Leute sehen können, was da drauf gemalt ist. Ich dachte so, das ist es, dass es so Sargträger gibt und die tragen den so und machen vielleicht diesen Dance dazu und dann können alle gucken, was da krasses drauf gemalt ist, so als politische Botschaft.
Ich habe das erste Assoziation, die ich hatte, als ich mir das angeschaut habe, das Thema hatte, war, dass ich mir irgendwie gedacht, ich habe die ganze Zeit an irgendwie offene Fenster und Türen und Durchzug gedacht und
Ja,
gedacht, hä,
ja.
warum?
Geil.
Das ist da die Verknüpfung irgendwie. Also ich habe
Das
auch
Ding
ein
ist,
da hat jemand, in der Pyramide einfach ein Fenster offen gelassen.
Ja,
ja,
so
das ist ein
ungefähr.
Durchzugssarkophag. Das Ding ist, ich habe dann angefangen, die Arbeit zu lesen und habe dann gedacht, ah nee, klar, ja, die sind nicht damit durch die Welt gezogen, sondern auf den Särgen-Sarkophagen, da zieht sich so ein Motiv durch, das ist durchgezogen. Und als ich dann das Bild gesehen habe, als ich das eben im Vorgespräch gegoogelt habe, dachte ich, ergibt total Sinn, das ist durchgezogen von links nach rechts, die ziehen das durch, das Bild, gut. Und jetzt in deinem Vortrag habe ich erst kapiert, dass Durchzug ein Motiv ist und
Ja.
auf diese, ich habe kapiert, dass es in deiner Arbeit öfter mal um Moses und Co. geht. Aber jetzt habe ich erst verstanden, dass das der Name von diesem Bild ist, dass das feststeht. Oh Mann.
Ja, ich muss auch zugeben, das war einer der großen Kritikpunkte, was heißt großen, aber die Kritikpunkte, die ich von meiner Dozentin zu der Arbeit gehört habe, dass ich auch selbst keine Bilder ans Ende gepackt habe, was, glaube ich, bei dem Thema eigentlich ziemlich nötig gewesen wäre, sich mal so ein
Ja.
bisschen zu sehen, wie das überhaupt aussieht. Also das ist schon mal, ja,
Das
falsch
hätte
gemacht.
mir jetzt nicht geholfen, aber weil ich habe ja bei dem Bild noch gedacht, ja, das zieht sich durch, das zieht sich durch. Durchgezogenes Motiv, nice. Aber nee, cool. Also umso besser, dass ich das jetzt besser verstanden habe. Ich habe noch eine sehr grundsätzliche Frage und ich weiß nicht, ob das vielleicht fehl am Platz ist, aber ich wollte wissen, gibt es einen Unterschied zwischen Sarg und Sarkophag? Oder ist das nur ein geilerer Weg, das zu sagen?
Ich glaube, Sarkophag an sich beschreibt doch das Material meistens mit. Also ich glaube, Sarkophage sind halt meistens halt entweder aus Stein oder Marmor oder irgendwie irgendeinem anderen Material halt eben geschlagen. Also irgendwie, und ich glaube, Sarg kann man auch halt aus Holz und sowas sein. Das hätte ich jetzt gedacht. Das war jetzt meine erste Verknüpfung, aber ob das so genau stimmt, das müssten dann entweder gerade jemand nachschauen oder
Ich hatte gehofft, dass ich, wenn es auf meine Beerdigung hingeht, immer so von Sarkophag reden kann, einfach wegen Coolness. Aber Stein kann ich mir nicht leisten, das lasse ich dann lieber.
Stein kannst du nicht leisten. Ist das so viel? Ja, wer weiß, ob es noch so viele Bestattungen Bäume gibt. Bestattungen
sind super teuer.
In Zukunft. Da müssen wir wieder auf Stein zurückgreifen. Ja, okay, ey, da sind wir jetzt schon voll deep drin. Aber ich habe nochmal so eine grundlegende Sache, bevor wir jetzt richtig einsteigen in die einzelnen Seiten und was wir da so Cooles, Spannendes gesehen haben. Eine Side Note, mir ist das auch aufgefallen mit dem Bild und ich habe es auch hingeschrieben. Das heißt, mir ist das, also ich hätte auch gerne Bilder gehabt.
Habt ihr so eine Korrektur gemacht, wart ihr mit dem Rotstift unterwegs und habt euch die Haare
geschaut? Ja, also es ist so viel Rot. Nee, eigentlich ist bei mir alles grün, wenn ich es gut fand, und rot, wenn ich es schlecht fand, und gelb, wenn es neutral ist. Das ist mein Farbschema. Also, nein.
Wir machen uns so Notizen in unser Notepad, ne, zu den Arbeiten, und ich kann ja mal sagen, was Daniel zu dem Thema geschrieben hat, weil ich es einfach sehr würdig finde, es herauszuheben. Daniel hat Bullet Point, ein Bild wäre nett.
Ja, das stimmt.
Geil.
Aber ich wollte eigentlich auf eine ganz andere Sache hinaus. Genau, historische und teilweise halt auch archäologische Funde werden ja immer im Englischen jetzt mit AC oder BC, also After Christ and Before Christ, irgendwie zeitlich zugeordnet. Und da, also ich frage mich immer, warum ist das so? Ja, das ist wahrscheinlich auch wegen der westlichen Welt, weil wir es halt alles geprägt haben und so, weil das halt auch ein wichtiges, entscheidendes Ereignis war. Und deshalb ist das halt so. Aber ich glaube, wir sollten das ändern, weil irgendwie mit der Moderne oder sogar Postmoderne, in der wir gerade sind, wurde ja auch schon postuliert, dass wir am Ende der Geschichte sind. Und jetzt muss man halt neue Marker finden irgendwie. Und ich habe das halt mit Corona gemacht. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir so als neues Ereignis, wo wir sagen, was davor stattgefunden hat, was danach gefunden hat, wir nehmen einfach BC für Before Corona und AC für After Corona. Und das sollten wir jetzt alle so machen, weil ich finde, das ist
voll die gute Idee und das wird absolut niemanden verwirren. Ja. Das ist ja super, Daniel.
Ja, aber es ist doch eine, also man muss es einfach mal neu definieren. Das ist schon so alt, weißt du, 2000 Jahre, vielleicht sollten wir mal was Neues machen.
Das ist ein Ding teilweise in der Archäologie auch schon, also da ist das auch ein großes Thema. Und wenn ich jetzt das nicht ganz falsch sage, ist es wohl auch teilweise bei, wenn man jetzt zum Beispiel dendrochronologische Untersuchungen macht, das heißt untersucht, ob anhand von Baumstämmen und anhand von Holz die Jahresringe und versucht daran irgendwie eine Zeit festzumachen. Ich glaube, also teilweise wird dort, nicht dort, sondern bei C14 Untersuchungen.
Ja.
Also C14, das baut sich so langsam ab und da kann man das auch erkennen sozusagen am Material, wie lange das jetzt schon irgendwo gelegen hat. Und da wird sich dann immer nicht, da wird dann nicht mit BC oder AC halt mit dem Nullpunkt bei Christus Geburt, sondern da wird auf 1950 geguckt als bevor und oder beziehungsweise davor. Und dann wird das sozusagen so gedacht, okay, das war jetzt 3000 Jahre davor und das wären dann sozusagen 1000 Jahre vor Christus. Und da wird halt sozusagen dann nochmal 1950 als Maßstab gewählt, ja. Genau.
Cool, ja, spannend.
Interessant, also, dass du auf diesen Bullshit, den ich gerade erzählt habe, noch eine seriöse Antwort geben konntest. Finde ich, also Respekt.
Ja. Ja, wirklich Respekt. Du hast dir dein Expertentum verdient.
Naja, weil ob das so richtig ist, das weiß ich auch nicht genau, aber das war die Verknüpfung, die ich da noch mit hatte.
Schreibt's in die Kommentare, Leute, wenn da ein Fehler gemacht wurde.
Oh Gott, es werden viele Kommentare.
Daniel, ich sehe bei dir noch so ein paar grundsätzliche Dinge. Wollen wir die noch durchgehen, bevor wir in die Nitty-Gritty gehen?
Ach so, nee, also ich glaube schon, das ist jetzt...
Können wir rein?
Ja.
Dann machen wir das doch. Dann würde ich gerne fragen, ich habe das so ein bisschen rausgefühlt, sage ich mal, so ein bisschen rausgelesen auch. Also in der Einleitung klingt es an, im Fazit wird es dann sehr deutlich. Das Thema, das du da behandelt hast, ist jetzt nicht so im Trend, oder?
Nee, das ist auch nicht wirklich, also die wie ich schon gesagt habe, da fehlt echt, was heißt fehlt, aber wenn man da ist, nicht, da passiert nicht viel. Und aber auch selbst irgendwie damals, wo dann, wo man vielleicht, es gab auch nie eine große Zeit, wo das jetzt echt viele sich angeschaut haben, das Thema. Die eine Artikel, an den ich denken kann, wo sozusagen das Ganze das Thema war, worauf man sich konzentriert hat, war halt irgendwie ein einziger, und der von 1912. Und der Rest ist
Wow.
irgendwie halt mal, wie gesagt, einmal dort kurz angesprochen, hier vielleicht noch kurz drüber geredet, einmal als Beispiel herangezogen, und das war es dann irgendwie. Ja, also die Durchzugsszene und die Durchzugssarkophage sind jetzt nicht das, was die meiste Beachtung irgendwie bekommt. Und auch teilweise
Krass.
glaube ich, weil, das ist auch bei Archäologen immer so, und das ist auch ein bisschen so ein Problem, weil die auch an sich, das Material ist jetzt nicht sonderlich, sag mal, hochwertig oder hochgearbeitet. Also die meisten Sarkophage sind halt irgendwie Kopien von anderen, und dann ist es auch bei Archäologen so, dass irgendwie, wenn was glänzt, wenn was scheint, wenn was irgendwie ganz toll aussieht, dann ist da eigentlich immer das Interesse da. Und wenn es halt sozusagen um diese Sachen geht, die so ein bisschen vielleicht auch mal die Alltagsbevölkerung oder die Normale dann irgendwie berührt hätte, dann ist da das Interesse meistens ziemlich schnell weg. Also das ist auch so ein Problem bei
Archäologen sind
Archäologen.
die Ältesten unter den Historikern.
So ein bisschen schon. Also wenn irgendwas was,
Ja.
ja, da sind die immer schnell drauf. Ich
Nice.
glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Also da seid nicht
Ja,
nur ihr
kann
davon
man, glaube ich,
betroffen.
auch so sehen, ja, auf jeden Fall.
Oh, something shiny. I like.
Shiny Pokémon. Geringe Droprate, muss man holen.
Genau. Du hast mich richtig abgeholt hier mit deinem Einstieg in die Arbeit. Den lese ich mal kurz vor, ist ja auch nur ein Satz. Moses, God-given magic, strikes a blow for freedom from imperial oppression.
Ja, fand ich auch
Weißt du?
saugeil, muss ich auch sagen.
Direkt drin. Was mich dann leider wieder rausgeholt hat, ist, dass du dann schon in Zeile, weiß ich schätze jetzt mal 10 oder sowas, noch auf derselben Seite, plötzlich hast du so eine einsamme Klammer da, die links in deinem Text hängt und die
Oh,
eine Klammer
oh
aus
ja.
der, also genau, schließt aus
Ja.
der vorigen Zeile. Und da dachte ich, oh, das tat richtig weh, körperlich.
Ja,
Der Umbruch.
nee, das
Ja.
verstehe ich. Ja.
Oh, Daniel, oh, oh, mein Detailfreund. Das habe ich nicht
Hätte
mal
ein Leerzeichen
gesehen.
gefehlt, ja, oder
Kapitalverbrechen im Lektorat, würde ich sagen.
Nee, das ist an sich nicht falsch, nur der Zeilenumbruch ist falsch. Das wird jetzt keiner verstehen, der hier zuhört.
ja,
Aber da,
es sieht einfach nicht
also,
schön aus.
ja, aber aus Dozentensicht, der auch mal eine Bachelorarbeit oder so korrigiert, da schwitzen wir nicht drüber. Das ist uns egal.
Das stimmt, du überliest sowas schon, ja, mittlerweile.
Voll, da haben wir keine Zeit für. Wenn der Inhalt stimmt, ist alles gut. Ich habe mich gefragt, oder ich hab das so verstanden, aber wir haben ja schon gelernt, was ich verstehe, ist nicht immer wirklich Phase. Auf Seite 1 wird angedeutet, dass die Bestatteten, also die Toten selber, beschlossen haben, dass der Sarkophag so aussieht, wie der aussieht. Ist das so?
Ja, also ist ja auch heutzutage immer noch so. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie beerdigt werden willst, dann guckst du ja teilweise schon vorher, wie das für dich aussehen soll.
Ja, aber das ist ja schon Ultra-Boss-Modus zu sagen, nur wir machen da mal so ein schönes Bild von der Durchzugsebene
Ja.
drauf. Ich will, dass Moses hier ein paar Ägypter ertränkt. Ich will, dass da einer stirbt. Und ich will, dass das richtig schön groß und Marmor ist. Geil.
Also das muss man, also ist zum Teil schon so, aber es ist auch so gewesen, dass diese Szene halt oft kopiert worden ist. Das heißt, du hast so eine
Ja.
Werkstatt gehabt und dann hatten da halt, keine Ahnung, mehrere Meister dran gesessen und haben halt dieses Motiv nochmal selbst halt bearbeitet. Und dann war das sozusagen wie, dann konntest du vorbeikommen und dann hast du so deine Auswahl an Sarkophagen gehabt und dann hast du halt den ausgesucht. So ein bisschen wie halt im Supermarkt, was dir so am ehesten gefällt. Wenn du sozusagen, es gibt
Geil.
welche, die dann auch sehr persönlich sind, die dann in Auftrag gegeben worden sind, aber diese sind meistens keine davon.
Ja, schönen guten Tag. Ich war neulich hier beim Claudius auf der Beerdigung und da habe ich gesehen, der wurde in so einem Moses-Sarg beerdigt und sowas hätte ich auch ganz gern. Ja, was kostet es? Gut, das machen wir. Super, danke. Tschüss. Meine Römer haben immer so einen leicht hessischen
Ich hab's gehört.
in mir drin, aber das ist
Okay.
historisch korrekt, das wissen viele
Ja,
Leute nicht.
doch, doch.
Die Römer sind die Hessen unter den Italienern gewesen.
Was auch immer das heißt.
Ich weiß auch nicht, was ich da gerade sage. Es ist noch früh morgens.
Du merkst, das ist jetzt schon öfters vorgekommen. Das ist einfach, wir sind die Dummies und du bist der Experte. Alles gut. Genau, ich spring mal weiter. Ich habe zwar noch eine Sache für Seite 1, aber ich springe jetzt schon mal weiter auf Seite 4.
Großer Sprung.
Und da steht der Satz, grundlegende Literatur für die Untersuchung der Fragestellung dieser Arbeit stellen die Repertorien 1, 2 und 3. Und da habe ich direkt gesagt, what is das? Das scheint wichtig, ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint wichtig zu sein. Und wisst ihr, woher ich das sehe? Weil das nämlich eine Trilogie ist. Und das sagt mir immer, das muss wichtig sein. Weil Herr der Ringe, Star Wars, das sind auch alles Trilogien. Und die Zählweise ist die auch hier in Lateinisch. Das war ein anderer Hinweis, das muss wichtig sein, diese Repertorien.
Es gibt den vierten Band jetzt auch schon. Also tut mir leid, es ist leider keine Trilogie geblieben. Aber Repertorium, das beschreibt hier, das ist halt einfach ein Buch und dort sind alle, örtlich oder nach geografischen Maßstäben so getrennt, sind alle Sarkophage aufgezählt, die es gibt und alle kleinen Teile. Das heißt, das ein Ding hat ein Repertorium, ich glaube, Repertorium 3 hat irgendwie 1000 verschiedene Einträge und dort sind dann sozusagen immer der Sarkophag, beziehungsweise dann ein Teil des Sarkophages. Datierung, Untersuchung, Beschreibung und dann halt eben auch noch Literatur zu dem Sarkophag. Das heißt, dann steht zum Beispiel dann irgendwie unten Literatur und dann hast du halt irgendwie die ganzen die Seiten, die halt eben dazu und die Bücher, die dazu noch gehören. Also ist eigentlich sozusagen ein bisschen wie so ein Katalog, wo man reinschaut und wo man sich die Sachen anschauen kann. Gibt es in der Archäologie eigentlich schon oft.
Sag mir, dass es das auch digital gibt.
Gescannt, nicht digital.
Oh Gott. Es wäre so viel einfacher, das einfach digital zu machen.
Ja, aber die Sachen sind von, ich weiß nicht, die Repertorien, die sind vor 40 Jahren oder sowas sind die rausgekommen. Also das wäre, wie gesagt, das habe ich auch, glaube in meinem Fazit irgendwie angesprochen. Es wäre eigentlich mal an der Zeit, das irgendwie ein bisschen vielleicht auch, anders zu gestalten. Und digital wäre das eigentlich echt eine super Sache.
Ja, dann könnte man richtig suchen.
Ja, und dann könnte man Schlagworte suchen und könnte man irgendwie,
Sachen. Ja, das wäre gut. Naja, vielleicht eines Tages.
Genau, aber die Frage ist, ist Teil 4 besser als die Trilogie oder schlechter?
Ich hätte es mir echt gewünscht, weil teilweise hatte ich halt Sarkophage, die dann in Repertorium 4 waren, aber die halt zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht... Also, es war ein bisschen blöd, weil dann irgendwie manche Bücher haben dann halt sozusagen schon, die haben dann über manche Artikel, manche Werke, die haben dann über Sarkophage geredet, die dann später in Repertorium 4 waren, aber die zu dem Zeitpunkt noch nicht in Repertorium 4 waren. Und deswegen haben die dann immer für die Beschreibung drei verschiedene andere Arbeiten angegeben, wo die da halt eben auch nochmal eigens nummeriert sind. Und das war halt immer sehr anstrengend, durch diese Nummerierung und diese verschiedenen Aufzählungen durchzublicken, weil du dann echt für einen Sarkophag vier verschiedene, wer hieß dann bei der, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber bei der Rizadi hieß die irgendwie, ist das Nummer 42, bei dem anderen ist es A2 und bei dem letzten ist es dann irgendwie dritte Ding F oder sowas gewesen und dann da irgendwie durchzusteigen war sehr anstrengend. Und das hat dann, hätte sich dann mit dem, wenn die alle ihre Arbeit ein bisschen nach hinten verschoben hätten, wo dann das Repertorium 4 draus wäre, das hätte uns alles ein bisschen einfacher gemacht.
Aber okay. Ja. Um den ZuhörerInnen mal so einen Eindruck zu geben, auch auf was für Dinge ihr da so achtet oder was auch behandelt wird, ist mir aufgefallen, auf Seite 3 und ich glaube auch auf den Folgeseiten war das immer wieder Thema, da wurde dann drüber gesprochen, was für eine Art Bart der Pharao trägt. Beziehungsweise ich erinnere mich auch noch an eine Erläuterung, da war ein Pharao ohne Bart.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ja. Skandal. Ohne Bart wurde der dargestellt. Ja, was ist da los? Style Counts?
Das gehört halt auch dazu, weil, also es ist zum einen spielt es eine Rolle, weil dieses ohne Bart war halt wichtig, weil der Rest eigentlich immer mit Bart dargestellt war und wenn sozusagen irgendwas davon ab, wenn irgendwas anders ist als die Norm, dann ist es erstmal, okay, warum? Was ist da passiert? Dann müssen wir erstmal gucken, okay, warum ist das so? Dann muss ja irgendwie ein Gedankenprozess gewesen sein, okay, warum machen wir das jetzt hier ohne? Aber der Bart spielt halt auch eine Rolle für das, was ich in meiner Arbeit dann ja auch untersucht habe, für die Bewertung und für die Motive, die denen zugeschrieben werden. Und da hatten die beiden, mit denen ich dann vor allem gearbeitet habe, Becker und Matthews, die hatten unterschiedliche Meinungen dazu, was dieser Bart halt eben dann auch zu sagen hat und wofür der sozusagen entstehen könnte. Und jetzt muss ich aber nochmal in meinem Kopf gehen, wenn ich es jetzt nicht gänzlich falsch sage, war es so, dass Matthews gesagt hat, dass der Pharao mit dem Bart für die römischen Kaiser vor Konstantin steht, weil das dort wohl Mode gewesen ist. Nach Konstantin hatten alle römischen Kaiser kein Bad mehr, aber davor hatten sie noch. Deswegen steht der Pharao für diese römischen Kaiser. Das war die, deswegen war das auch in dem Zusammenhang halt wichtig.
Und genau das finde ich so geil, in solchen Details sich dann zu überlegen, was repräsentiert das, ne? Und dann auch irgendwie eine sinnige Antwort zu finden. Ja. Oder zumindest eine sinnige Interpretation, sagen wir mal. Ob das jetzt 100% die richtige Antwort ist, ist natürlich schwer zu sagen, aber fand das super spannend.
Nee, das ist auch das, was mir auch am meisten Spaß dann so gemacht hat, in diese Mini-Details dann zu gehen und sich dann so darin teilweise ja, ein bisschen zu verlieren, aber dann auch da viel drüber in Erfahrung zu bringen.
Ja.
Ja, ja, ja. Okay, auf Seite 2 erwähnst du plötzlich Gallien. Und das ist natürlich bei allen Leuten, denken dann sofort an Asterix und Obelix und diese Geschichte von diesem widerspenstigen Dorf und so. Mhm. Aber jetzt mal Hand auf Herz, Bruder, gab es die wirklich? Also gibt es da irgendein Dorf, was vielleicht so ähnlich gehandelt hat? Also klar, Asterix und Obelix, die gab es nicht, aber...
Also ich bin jetzt auch nicht der größte Experte zu den Galliern, aber soweit ich das noch habe, beschreibt das halt dann vor allem, damit sind meistens diese Banden an kleinen Dörfern gemeint, die halt eben dann wohl immer wieder über die römische Grenze rüberkamen und dann Leute ausgeraubt haben und genervt haben und geplündert, vergewaltigt und die ganzen Sachen dann gemacht haben. Und ich glaube, daher kommt vielleicht so ein bisschen dieses, aber ob dieses Widerstands, den Mythos, aber ob die wirklich, das weiß ich nicht.
Deswegen ist der Daniel einfach mein Lieblingsmensch auf der Welt. Der liest in so einer Arbeit, die um was komplett anderes geht, liest er ein Wort und dann sagt er, ja, da frage ich mal unseren Gast, ob Zaubertränke echt sind.
So geil, Daniel. Gibt es dazu Forschung?
Ob ein Zaubertrank echt ist? Ja.
Gab es den wirklich, den großen Zaubertrank, in den Obelix gefallen ist?
Dazu gibt's schon Forschung, aber die ist komplett veraltet. Das ist alles Forschung von BC, also before Corona. Und deswegen würde ich die nicht considern.
Okay.
Ja. ich kenne aber noch jemanden, der verrückte Ansätze hat, um Fragen zu stellen oder Interpretationen zu liefern. Und das ist der gute Herr Matthews, um den es in der Arbeit ja, wie wir schon gesagt haben, auch viel geht. Und es gab so einen ganz interessanten Punkt auf Seite 8. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Da steht im Prinzip in deiner Arbeit, dass Matthews in den 90ern mal so ein bisschen was anderes probiert hat, als der Forschungsstand war, mal so eine neue Deutung, eine andere Interpretation zu liefern. Und die anderen WissenschaftlerInnen, die fanden das gelinde gesagt scheiße. Wörtlich steht in deiner Arbeit, dass er, damit ist Matthews gemeint, mit seinem Versuch, die christliche Kunst gänzlich neu zu interpretieren, der Ansicht seiner Forschungskollegen nach gescheitert ist. Weiter geht's mit, dass du das nicht so sehr considerst, was die anderen jetzt gedacht haben. Ist klar, ne? Ich will jetzt nicht entkontextualisieren, aber ich finde das auch total geil. Ne? Das ist auch einfach, wie Wissenschaft funktioniert. Da kommt einer her und denkt sich, wir haben jetzt hier jahrelang den gleichen Quatsch gemacht und das bringt uns nicht weiter, ich probiere mal was Neues. Und dann alle so, nein.
Ja, das hat mir auch irgendwie, weiß nicht, ich finde das immer sehr spannend und sehr lustig auch teilweise anzusehen, wenn sich Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen untereinander in so Fußnoten meistens, in der Geschichtswissenschaft, in der Archäologie ist es meistens über die Fußnoten gegenseitig sozusagen den okay, der hat eigentlich keine Ahnung und was auch immer der erzählt hat, ist vollkommener Bullshit. Und das halt so in die Fußnoten packen, das macht mir immer auch sehr Spaß. Aber ja, das war halt hier auch so, dass eigentlich fast alle Rezensionen irgendwie, die ich zu ihm gefunden habe, alle so waren so, nee, der hat viel Bullshit erzählt.
Fußnoten-Sass ist der beste Sass.
Ja.
Aber natürlich an der Stelle gehen die Grüße raus an Matthews.
Ja, Matthews, wenn du zuhörst, liebe Grüße.
Weiß gar nicht, ob überhaupt
noch We still love you.
Ah, der hat nicht so kluge Sachen erzählt. Da müssen wir auch schon unterscheiden.
Okay, ich nehme alles zurück.
Wenn er nicht mehr lebt, hoffe ich, dass der in einem Durchzugssarkophag bestattet wurde, wegen Coolness.
Das hätte sich sicherlich auch gewünscht.
Das wäre richtig cool. Ja, müssen wir schon machen. Daniel, ich würde sagen, reduziere dich auf einen Punkt.
Ja, wir wollen weiter. Weiß. Wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Einen Punkt gebe ich dir noch.
Ich mach den letzten Satz der Arbeit.
Okay.
Ist das ein guter Abschluss oder willst du noch was davor sagen, Julian?
Letzter Satz der Arbeit ist ein guter Abschluss.
Darüber hinaus, ich lese ihn jetzt vor, darüber hinaus wäre eine Vereinheitlichung der Kategorisierung aller frühchristlichen Sarkophage ein begrüßenswertes Unterfangen, da das Nachsuchen und Vergleichen zwischen den vielen Werken viel Zeit kostet. Also TLDR, ja. Bitte räumt mal ordentlich auf, ihr faulen Wissenschaftler. Und ist das dein Mittelfinger in Richtung Archäologie? Ist das jetzt dein großes, ich bin jetzt weg und hier,
nein.
Du schmeißt hätte hinter dir die Tür
Fußnote
zu.
Gemusst.
Es war, also dazu muss man noch sagen, dass der letzte Satz eigentlich um, ich glaube, 21 Uhr am Tag der Abgabe geschrieben worden ist und das sozusagen so mein letzter, okay, jetzt fuck it, jetzt könnt ihr mal.
Da sind Gefühle drin, geil.
Ja, das war so ein bisschen so, okay, jetzt endlich vorbei, ich hab's geschafft. Das hängt auch
so. Nee, finde ich schon einen validen Punkt. Ich finde, das kann man auch sagen.
Also, ja. Du hast es ja auch erklärt so jetzt in deinen, also bei einzelnen Punkten und so weiter, dass das alles nicht so gut aufgeschlüsselt ist, dass das erst danach kam, hier der Teil 4 und dadurch ein bisschen das alles durcheinander ging, so mit der Benennung und so. Das ist schon verständlich. Also wir wissen ja jetzt, was hinter diesem Satz steht. Und ja.
Das ist ja
das. We are not judging.
Wir haben noch mehr Sätze, hinter denen was steht. Bevor wir das Arbeitskapitel unseres Podcasts so ein bisschen schließen, haben wir noch was mitgebracht, was uns beiden jeweils besonders ins Auge gefallen ist, und zwar das Zitat der Arbeit. Das hat immer so ein bisschen Gewicht. Das muss man, sag ich mal, pastoral vortragen. Und dementsprechend versuche ich mich da jetzt reinzufinden. Auf Seite 6. In der Beschreibung von einer dieser Szenen auf dem Durchzugssarkophag hat Eneko die wunderschöne Zeile zu Papier gebracht. Eine Meerespersonifikation unter dem Pharao lässt aus einem Gefäß das Wasser des Roten Meeres fließen, in dem das Heer in der nächsten Szene ertrinkt. I love it. Es hat so eine, das hat so eine Energie, das hat so eine Power, das hat so ein, wir ertränken ein paar Ägypter.
Die sind auch grässlich. Wenn man sich diese Durchzugssarkophage genauer anschaut, das ist ja auch immer teilweise ziemlich brutal, wie die dann alle übereinander und untereinander und die Pferde noch mit dabei und der Wagen kaputt, kopfüber, die da in diesen Meeresfluten zugrunde gehen.
Das habe ich tatsächlich so ein bisschen gefühlt, als ich das gelesen habe. Wirklich so, ne, hier und jetzt wird es hier fucking ernst.
Ja.
Das ist, mag ich richtig gerne. Und ich finde einfach eine Meerespersonifikation geil. Also ein Mensch, der das Meer darstellt.
Mhm.
Ja, in Menschenform dargestelltes Meer oder wie auch immer man sagen will. Aber das finde ich schon, das macht so Kopfkino. Das ist richtig cool.
Das ist immer, meistens ist es so ein Mann gewesen, der dann irgendwie da so ganz entspannt eigentlich immer liegt und dann halt eben neben ihm so eine Vase ist, wo halt irgendwie das ganze Wasser dann rauskommt und diese alle miteinander dann in ihre Untiefen und ihr Elend zieht und so.
Casually killing millions.
Mm. Geil. Aber es ist doch nur das Meer, es ist einfach eine Naturgewalt.
Ja.
Ja.
Daniel.
Ich habe ein Zitat von Seite 9 und man kann das halt richtig bitchig lesen und das werde ich jetzt auch mal versuchen zu machen. Also vielleicht auch mit dieser berühmten Hermine-Stimme aus dem ersten Film, wo sie sagt, das heißt Leviosa. Genau, so müsst ihr euch das vorstellen. Ich versuch's mal. Die Reduzierung auf zwei Einzelpersonen ergibt sich schon deswegen nicht, weil der Pharao im Text nie auf eine Stufe mit Moses gestellt wird. Es ist nicht Moses gegen Pharao, sondern Moses gegen Gott, gegen die Ägypter.
Moses und Gott.
Ach, gegen die sorry, Ägypter. Ich hab's verkackt, weil ich mich zu
krass.
Ich hab's verkackt.
Vor lauter Bitchiness.
Ja, es war auch nicht Moses so bitchig,
gegen
wie ich
Pharao,
dachte.
Sondern Moses und Gott gegen die Ägypter. Laut der letzten Zeile korrekt. Zitat der Arbeit, da muss man ordentlich arbeiten.
Mhm. Ja, wenn man halt Bullshit schreibt, dann, ja. Nein, Spaß.
Ja. Ach ja, schön. Der Sass. Aber Daniel, also ich muss schon deine schauspielerische Leistung hier würdigen. Ich habe schon ein bisschen die Hermine rausgehört.
Ich finde, es war am Ende Don. Ja.
Aber es ist die beste Hermine-Szene und jeder weiß das.
Ja. Okay, machen wir weiter, bitte. Vergessen wir das.
Ja, wir machen weiter. Aber Daniel, womit machen wir denn weiter?
Mit den Top 3. Und unsere Top 3 ist diesmal, was werden die außerirdischen Archäologen nach dem Untergang der menschlichen Zivilisation, die kurz bevorsteht, seien wir mal ehrlich, auf der Erde finden?
Finde ich geil.
Ist ganz simpel, oder? Geil. Ganz simpel.
Ja, es ist leicht.
Leicht?
Bin gespannt, was die so finden.
Also, ich muss noch an.
Du kannst dir vielleicht auch was überlegen, Eneko, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, die du beantworten musst, weil das ist jetzt, ja, es ist ja eine Fun-Frage. Aber ich fange jetzt wegen mal an. Und ich würde sagen, Weil es diese häufig gibt, werden ganz viele Billigregale auf der Welt gefunden.
Billigregale?
Billigregale.
Die halten doch nicht.
Naja, also es gibt ja jetzt noch von tausenden Jahren irgendwie Holzstrukturen, die man findet. Also kann man auch ein Billigregal finden.
Ja, aber nicht Pressspanstrukturen, sondern Holzstrukturen. Also ich will jetzt nicht Ikea fronten, ich habe auch Ikea-Möbel. Aber wenn überhaupt, dann finden die so Expedit-Regale, weißt du, diese viereckigen mit diesen Kammern, weil die halten wirklich, also ich habe schon auf welchen drauf gestanden, ich habe schon bei Umzügen welche fallen lassen, die gehen immer noch. Die kann man dann auch umdrehen auf die Seite, wo keine Macken sind, weil die sind ja Quadrate, das ist voll praktisch. Aber okay, du glaubst Billigregale, warum
nicht? Ja, irgendwie, weil es davon so viele gibt, da wird doch wohl eins überlebt haben, vielleicht auch in einem Museum oder so.
Ich finde das total geil, dass dein Platz 3 so eine gute Stimmung macht, weil mein Platz 3 macht die gute Stimmung kaputt. ich hab mich schwer getan, was die dann wirklich finden würden, wenn wir nicht mehr sind so. Und auf meinem Platz 3 steht halt leider Plastik im Meer. So, ja. Das ist, was bleibt, weil das geht nicht weg. Und Polyethylen, fuck.
Sowas Ähnliches kommt bei mir auf Platz 1 tatsächlich. Aber da teaser ich jetzt schon ein bisschen.
Ja, hurra, ey. Hurra. Das ist die Top 3 der guten Stimmung. Hier in 10 Minuten einfach die ganze gute Stimmung aus diesem schönen Podcast versaut.
Hurra,
ist dein Platz 2 wenigstens? Ja. Ist dein Platz 2 wenigstens irgendwie schön?
Ja, vielleicht lustig. Ich ziehe es jetzt wieder ein bisschen ins Lustige, damit wir dann für meinen Platz 1 wieder alles sad sein können.
Nee, geil. Es ist eine Achterbahn der Gefühle.
Die außerirdischen Archäologen werden nicht meine X80 verlorenen Sonnenbrillen aus dem Sommerurlaub wiederfinden, die ich nicht wiedergefunden habe.
Steht wenigstens dein Name drauf, dass die dann wissen, wem die gehört hat?
Ja, klar. Ich schreibe überall auf alle meine Brillen meinen Namen drauf.
Innen in den Bügel.
Yeah.
Man kann es auch so gravieren, je nach Brille, wenn es breit genug ist.
Klar, hab ich immer gemacht, ja.
D.B. Wäre doch geil. Wer das noch nicht gemacht hat, fang vielleicht damit an.
Was ist dein Platz
2? Ich bin für Platz 2, habe mich einfach mal so gegen die Regeln verstoßen, habe mir überlegt, gibt's was die auf keinen Fall finden? Und dann habe ich gedacht, auf keinen Fall finden die Spuren der amerikanischen Zivilisation, beziehungsweise die finden auf keinen Fall amerikanische Häuser, weil die sind alle aus Holz gebaut und halten nicht mal irgendwie so einen Windstoß aus, die fallen immer gleich zusammen. Oder wenn da Jack Nicholson mit einer Axt kommt oder so, dann sind diese Häuser weg. Ja? Also gescheit gebaute Häuser, okay, da findet man vielleicht noch irgendwelche Überreste hier aus Europa, Asien, anderen Kulturen, aber US-amerikanische Häuser, no way.
Amerikanische Pressspanhäuser, die sofort zerfallen.
Ja, voll, das ist echt, als ich da war, ich war ganz schockiert, wie die ihre Häuser bauen. So, das ist echt, also gerade an Orten, wo es vorrangig warm ist, so in so Vororten und so, wo auch dann auch keine, sag ich mal, städtische Architektur vorherrscht, so, da ist das schon bedenklich, wie da gebaut wird. Nachhaltigkeit kenne ich nicht.
So, jetzt kommt mein depressing Platz 1. Was die außerirdischen Archäologen auf der Erde finden nach dem Untergang der menschlichen Zivilisation. Und was vielleicht dazu beiträgt und was sie dann auch finden werden, ist nämlich der leuchtende Müll aus unseren Atomkraftwerken, den sie dann auch selbst noch Millionen Jahre später auf der Erde finden. Entweder schön verteilt, weil wir einen Atomkrieg angefangen haben oder so, oder halt auch irgendwo in der Erde vergraben. Ich finde dieses Thema ja generell faszinierend, tatsächlich so ein bisschen gruselig faszinierend, weil man macht sich ja Gedanken, wie kann man das in Millionen Jahren noch den, oder Tausenden von Jahren noch den Leuten dann mitgeben, dass da was Gefährliches im Boden liegt. Und dann haben die irgendwie so Wissenschaftler gedacht, so hey, man könnte so Kulte gründen, die dieses geheime Wissen dann weitertragen, dass an dieser Stelle irgendwie Atommüll vergraben ist, da sollte man lieber nicht graben. Oder, weiß nicht, so leuchtende Katzen, die dann anfangen zu leuchten, wenn sie in der Nähe von Strahlung kommen und dadurch die Leute dann irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, dass da irgendwas im Boden ist, was vielleicht irgendwie komisch ist. Da gab es ganz weirde Ideen so, um in Zukunft da irgendwie drauf hinzuweisen, was ja schon so ein bisschen das vorausnimmt, dass unsere Zivilisation untergeht und dass man das irgendwie übertragen muss, dann trotzdem das Wissen, damit da niemand zu Schaden kommt. Aber ja, genau, das werden die auf jeden Fall finden, weil das wird nicht so schnell von unserer Erde verschwinden, der leuchtende.
Aber die finden vielleicht nur noch die Hälfte, weil das zerfällt ja in die Hälfte nach 1000 Jahren.
Oder ja, oder nur ein Viertel, aber sie werden vermutlich was finden, seien wir ehrlich.
Ja, das ist nicht gut, hast du recht, ist ein Downer. Ich weiß gar nicht, kann ich es wieder hochziehen? Ja, vielleicht kann ich es so ein bisschen wieder hochziehen. Ich mache eine kleine Vorgeschichte. Wir waren neulich auf Reisen durch Italien und waren unter anderem in Pompeji, der Stadt, die durch einen Vulkanausbruch untergegangen ist, sehr, sehr früh und die dadurch aber irgendwie relativ gut konserviert worden ist und dann auch ausgegraben wurde, so Pompeji eben. Und in Pompeji gibt es ganz viele Schriften an Wänden und so und in Pompeji sagen die immer, das ist Wahlpropaganda. Die sagen nicht Wahlkampfplakat oder so, die nennen das immer direkt Propaganda, was bei mir gleich so ein Gefühl ausgelöst hat. Aber die haben immer gesagt, ah, hier ist Wahlpropaganda und da hängt Wahlpropaganda und der hier hat an seiner Bäckereiwand immer Wahlpropaganda gehabt und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt die außerirdischen Archäologen kommen und die finden irgendwas von uns, was könnten die finden, wo die dann denken, oh, das war was voll krass Wichtiges, vielleicht sogar irgendwie Wahlkampfkram, aber es ist es überhaupt nicht, weil die den Kontext nicht haben, ne? Und dann dachte ich, so Fanartikel und Merchandise. Weil, ne, das ist ja heutzutage recht üblich, dass man irgendwie das, was man mag, hat man auf seinem Shirt stehen und so oder an seiner Wand oder vielleicht auch irgendwie tätowiert. Ich habe was tätowiert, wovon ich Fan bin. So Geschichten, ne? Und dann dachte ich, vielleicht finden die irgendwann, die außerirdischen Archäologen, wenn wir weg sind, dann finden die so One-Piece-T-Shirts und denken sich, boah, One-Piece, die Menschheit hat nach dem One-Piece gesucht oder es gab eine wichtige Wahl und alle wollten, dass man die One-Piece-Partei wählt. So. Und dann verstehen die das nicht. Aber es ist eigentlich nur so Zeug, so Marken.
Ich stelle mir gerade so Funko-Pops vor und dann so, weiß nicht, Figuren von den Avengers und so weiter und dann die Außerirdischen denken, genau. Ja, wir haben diese Leute angebetet, so komische grüne Menschen.
Das waren deren Präsidenten und die haben die verehrt. Ja. Der eine hat einen Helm mit Flügeln an der Seite. Das steht für die Gottheit. Ich meine, Thor ist streng genommen, ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine.
Ich kann da vielleicht dann noch kurz was noch einwerfen. So, es gab nämlich in Byzanz, also sozusagen Istanbul, heutiges und so, da gab es damals, die waren ziemlich wichtig, bis ins 19. Jahrhundert hinein, gab es die Zirkusparteien. Das heißt, diese Rennbahn, die immer so hatten, da gab es halt Fans von den verschiedenen Teams. Und das ging sogar irgendwann so weit, dass die ganzen ziemlich viel Einfluss gewonnen haben und wo es dann sozusagen so ähnlich wie bei uns heute in jeder Stadt dann irgendwie so Dependancen gab, wo die dann halt dazugehört haben und die waren dann auch teilweise sehr politisch involviert und haben dann wohl auch irgendwie mit Stress gemacht, Aufstände so mit organisiert und sowas und haben da dann auch eine Rolle gespielt. Ich finde, das passt doch sehr gut zu deinem Fan.
Ja, ist richtig geil, die Zirkuspartei, ein Riesenfan. Zirkusparteien, die gibt's heute noch, ungefähr alle Parteien, habe ich nicht recht, Politics, ihr wisst schon, nee, alles gut,
kleiner Seitenhieb.
Diese Can of Worms wollen wir nicht öffnen, wir sagen, Eneko, milliardenfachen Dank, dass du heute da gewesen bist, hat super viel Spaß gemacht.
Mir ebenso, vielen Dank, dass ihr mich hier heute dabei hattet.
War echt eine richtig coole Unterhaltung, fand ich. Wenn ihr das auch fandet oder wenn ihr das ganz anders seht, wenn ihr einen Kommentar habt zu dem, was hier gesagt worden ist, wenn ihr irgendwas korrigieren wollt, was hier gesagt worden ist, weil ihr sehr, sehr schlau seid, schreibt doch Kommentare in die Kommentare.
Wir sind ja immer noch auf Podigee, der Campuscast hat uns ja leider verlassen und ist zu Podcast darüber gewechselt.
Buh.
Unsere Schwester. Ja, traurig.
Ja, wenn die Schwester geht, ist immer ein trauriger Moment.
Wir bleiben bei Podigee, wir bleiben denen treu. Ich habe das Abo erst gestern verlängert. Also wir haben jetzt wieder für ein Jahr bezahlt. Wir sind trotzdem bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und natürlich auch in deinem heimischen Podcatcher. Empfehlt uns also weiter.
Allen diesen Apps könnt ihr vermutlich mittlerweile Bewertungen abgeben. Die meisten haben das nachgerüstet, wenn die es vorher nicht hatten. Also gebt uns doch 5 Sterne. Warum nicht? Alle anderen Sternenanzahlen interessieren uns nicht. Gebt uns 5. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts. Gebt uns einfach gute Bewertungen, bitte. Das wäre total nett, weil dann kriegt der Podcast mehr Reichweite und so. Und das ist voll gut.
Und ihr kennt ja diese Zeitkapseln, die manche Leute irgendwie vergraben oder die irgendwo eingemauert werden. Schreibt ja auch einfach mal den Podcast drauf, dass der geil ist, vielleicht auch einen Link, vergrabt den irgendwo im Garten und empfehlt uns praktisch den Archäologen, die das irgendwann mal finden werden, dass das ein geiler Podcast ist.
Ihr könntet da ja auch unsere Twitter-Handles notieren, falls es die Daten dann irgendwie noch gibt in tausenden von Jahren, wenn eure Zeitkapsel gefunden wird, dann schreibt doch da drauf, dass ihr uns auf Twitter erreicht, mich unter tankoff2909.
Ist Twitter eigentlich noch woke? Keine Ahnung.
Ja, Twitter, ja. Demnächst wahrscheinlich auch bei Mastodon. Oh Gott. Hast ja recht.
Ich habe gehört, Mastodon ist kompliziert, aber deswegen sage ich ja, jetzt mal meinen Twitter-Handle. Das ist noch einfach, also das kann ich mir auch merken. Bocher-Daniel, auch auf Instagram.
Und wenn ihr uns anschreiben wollt als Podcast, dann könnt ihr das auch tun. @vorlesungspod, ist unser Handle auf Twitter. Wenn ihr wollt, dass wir mal bei euch vorbeikommen, dass wir eure Vorlesungen besuchen, eure Hausarbeit lesen und das hier thematisieren, wenn ihr mal Gast sein wollt oder sonst irgendwas sagen, was ihr uns privat sagen wollt, @vorlesungspod.
Hast du noch was zu sagen? Willst du noch was pluggen, Eniko? Du hast jetzt das letzte Wort als Gast.
Nee.
Geil. Short and sweet.
Perfekt.
Dann sagen wir noch ein letztes Mal Danke und wünschen euch allen, liebe ZuhörerInnen, einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend.
Dann habe ich das letzte Wort. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt hast du doch das letzte Wort, Eniko.
Haha, ja, Mann.